Alles klar. So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Also es ist ein wirklich schöner Morgen, ja? Finde ich jetzt tatsächlich ernst. Okay, wir hatten vorhin eine kleine Umfrage, bewegte Umfrage. Ich lade euch jetzt mal kurz ein, euch Zeit zu nehmen und zu überlegen, was hat dich geprägt? Ja? Welche Personen haben eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt? Was waren belastende Faktoren, was waren positive? Dass ihr mal so ganz kurz so ein bisschen nachspürt. Okay, also das hatte alles Einfluss auf deine persönliche Entwicklung, deine Sicht der Welt, auf deine Biografie. Und jetzt springen wir zu Jesus. Wie sah es denn bei ihm aus? Was hatte jetzt so Einfluss auf seine Biografie und seine Entwicklung? In welcher Umwelt bewegte er sich? Dieser spannenden Frage wollen wir nachgehen in der Predigtreihe im September. Also heute, seht ihr, geht es um die Kindheit Jesu. Dann nächste Woche dann um seine Zeit, als er noch Handwerker war, und um Galiläa. Wie sieht es da aus? Dann fängt Jesu Wirken an, und zwar beruft er seine ersten Jünger am See Genezareth, und dann am vierten Sonntag geht es dann um seine Wahlheimat Kapernaum. Er ist ja dann umgezogen irgendwann nach Kapernaum. Gut, also heute Kindheit Jesu. Und bevor ich dazu komme, möchte ich gerne mit euch mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Okay? Stellt euch vor, wir könnten in irgendeine Familie in Deutschland ein Baby setzen. Ja? Und mit diesem Kind haben wir aber Großes vor. Es soll nicht so ein nettes, durchschnittliches Leben führen wie ihr und ich, sondern wir haben Großes vor. Er soll im Jahr 2073 oder so grob Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Und zwar möglichst gut und volksnah. Okay? Ihr dürft euch jetzt Gedanken machen, wo sollte er aufwachsen, wie sollte die Familie sein, Ausbildung, Beruf, solche Sachen. Das ist jetzt nur ein kurzes Brainstorming, also kein wissenschaftlicher Ansatz oder sowas, ja. So, ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, sehr kurzes Brainstorming, zu zweit, zu dritt, zu viert oder so, euch mal umzudrehen und dann so ein paar Stichpunkte zu überlegen, was gibt es. Wir sammeln dann auch nur 10 Stichpunkte, also wie gesagt, kein Stress, einfach nur so für euch. Okay? Bitteschön. Okay? So. Okay, ich weiß, ihr werdet nicht fertig. Ihr könnt nachher beim Kaffee noch weiter diskutieren. Also, wir sammeln jetzt mit meiner bezaubernden Assistentin Claudia 10 Stichpunkte ungefähr. Also, Heimat, was meint ihr? Wie? Israel, für einen deutschen Bundeskanzler. Aber deutsche Bund, also Staatsbürgerschaft wäre ganz gut. Aber gut, schreib Israel auf, geht auch. Hat noch jemand eine andere Idee für Heimat? Kronberg, gut. Ha? Berlin. Okay, alles klar. Familie. Soll Geschwister. Okay. Ja. Ja, die haben es besonders hart, ist gut. Also Ältester. Okay. Sehr gut. Ausbildung. Oder habt ihr noch irgendwas zur Familie? Irgendwas anderes außer Geschwister? Ha? Habt ihr noch was? Mhm. Also ich schreibe mal herausfordernd. Okay, gut. Okay, dann Ausbildung.
Privatlehrer.
Puh. Das ist auch eine Herausforderung. Okay. Ha? Aha. Normale Schule, sage ich mal. Ist es okay? Normale Schule? Staatlich, okay. Ja. Okay, sonst noch was? Studium. Okay, das könnten wir bei... Achso, ich hätte es hier festhalten. Ne? Also Beruf habt ihr? Duale Ausbildung, ob wir das noch unterkriegen? Kannst auch dual einfach irgendwie, naja. Gut, habt ihr irgendeinen Beruf, wo ihr sagt, hey, das soll künsten, Künstler wäre super oder... Oder Kellner oder keine Ahnung. Comedian. I like it. Aha. Geht's?
Soll ich mal halten? Ich wollte nicht, dass auf
ja. Boden liegen. Genau. Noch was? Also Comedian hätten wir als ersten Vorschlag. Ha? Kellner. Kennt auch Leute, ja? Handwerker. Hey, Lehrer kommt bei keinem, schade. Spaß. Ja. Ja. Also Politik. Ja. Guck mal, was noch drauf kriegst. Politik, okay, also es ist sehr bunt. Jetzt ist das Ding voll, jetzt müssen wir aufhören. Okay, vielen Dank, Claudi. Okay, also es ist sehr bunt, ihr habt auch teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen, das ist auch gut so. Ja, sehr interessant. Gut, denkt ihr, wir hätten Erfolg mit unserem Projekt, Bundeskanzler? Wie wären unsere Chancen in 50 Jahren, dass das was wird? Was meint ihr? So, Mittel? Aha. Ja. Spannend. Tatsächlich, also es liegen ja einfach so viele Sachen außerhalb von unserem Einflussbereich, also ob es überhaupt noch einen Bundeskanzler gibt in 50 Jahren, also das Amt an sich ist schon mal fraglich, weiß man ja nicht, ne? Hoffen wir es mal, aber und natürlich ein ganz bestimmter Faktor, die Persönlichkeit, die können wir jetzt schlecht von außen bestimmen. Ne? So, aber soweit zu unserem Gedankenexperiment. Wenn ihr jetzt denkt, das Projekt ist ein bisschen übertrieben und so ein bisschen größenwahnsinnig oder so, stimmt. Aber es geht heute um ein noch größeres Projekt, was zum Glück nicht wir machen müssen. Gott hat nämlich auch einen großen Plan. Er hat seinen Heilsplan für die Menschen. Und Gott will nichts weniger als die ganze Welt erreichen und über alle Zeiten hinweg. Für seinen Heilsplan hat Gott das Volk Israel ausgewählt. Und zu diesem Plan gehört eben auch ein Retter, ein Messias. Deswegen nenne ich das jetzt mal das Projekt Messias. Und Gott stand im Grunde vor allen Zeiten, vor der Wahl, wo und wann und unter welchen Umständen will ich denn meinen zukünftigen Messias auf die Welt kommen lassen. Es ist ja nicht zufällig, sondern irgendwie steht ja da so ein Plan dahinter. So, wie hat es jetzt Gott gemacht? Wie hat er das Leben von Jesus in so eine konkrete, geschichtliche, geografische und kulturell-soziale Situation eingewoben, also sein Leben? Wie wurde Jesus vorbereitet auf sein öffentliches Wirken? Also ihr merkt vielleicht, ich fordere euch so ein bisschen heraus, rauszukommen aus dem, wenn man die Geschichte einfach so als gegeben hinnimmt und es läuft halt alles so ab, weil es so war, so ein bisschen auf so eine Metaebene zu kommen, auf so eine höhere Ebene und zu überlegen, wieso ist denn das so gelaufen? Ja? Und Gott hat ja die Umstände bewusst ausgewählt, er ist so der Regisseur hinter den Kulissen. Deshalb behalten wir jetzt dieses Messias-Projekt so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir heute über die Kindheit Jesu sprechen. Ihr habt euch auch vielleicht gewundert über das Thema und habt gedacht, na, die Predigt wird aber kurz. Habt ihr gehofft? Denn, weil so viel kann man ja jetzt über Jesus quasi nicht sagen, aus seiner Kindheit, ist aber tatsächlich mehr, als man so denkt. Ne? Also in den Evangelien steht nicht so viel drin. Das liegt daran, dass in der Antike, wenn die Biografien geschrieben haben, dann ging es ums öffentliche Wirken und nicht um die Kindheit und hat er eine schwere Kindheit gehabt oder irgendwas, ja, sondern da ging es um dieses öffentliche Wirken. Trotzdem werden wir merken, in den biblischen Texten steckt viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick denkt. Und außerdem haben wir so aus Geschichte und Archäologie auch ganz interessante Sachen, die Jesus definitiv beeinflusst haben. Ihr dürft also wirklich gespannt sein. Und unsere Frage ist jetzt heute also, welche Einflussfaktoren haben Jesus geprägt? Was spüren wir von seiner Umwelt, von seinen Erfahrungen in seinem Wirken dann hinterher auch wieder? Dafür beschäftigen wir uns zuerst mit dem Rahmen. Also wir haben so die Dimension Zeit und Ort. Also wir haben erstmal so einen groben Überblick in einem Zeitstrahl. Dann da, wo Jesus die meiste Zeit verbracht hatte als Kind, war ja Nazareth. Das gucken wir uns an und seine Umgebung. Die politischen Gegebenheiten zu der Zeit. Und Jesu Familie. Gucken wir da noch ein bisschen an. So, wir starten mit dem groben zeitlichen Überblick in der Geschichte. Also wer hatte zur Zeit Jesu in seiner Heimat das Sagen? Also Jesus wurde wahrscheinlich so zwischen 7 und 4 vor Christus geboren. Also vor Christus geboren, vor Christi Geburt. Ihr wisst schon, das hat irgendein Mönch mal ausgerechnet und stimmt nicht so ganz genau. Passt schon. Also, zu der Zeit war Herodes der Große Regent. Der war von Rom abhängig, ein Klientelkönig nennt sich das. Also er war ein König, aber abhängig. Und er regiert ein relativ großes Reich auf der Gegend, also dieses Grüne, in dem Bereich ungefähr grob, wo heute Israel liegt. Dann ist er viel vor Christus gestorben und sein Tod war ein ziemlich großer Einschnitt in der Gegend, weil dann sein Reich aufgeteilt wurde. Also ihr müsst nichts lesen können, ihr seht aber drei Farben. Auf seine drei Söhne. Und zwar auf Herodes Antipas, Herodes Philippus und Herodes Archelaus. So, die sind alle so, deswegen kommt der Herodes immer mit Herodes der Große vor. Ne? So, Jesus ist ja in Galiläa aufgewachsen, deswegen war für ihn Herodes Antipas zuständig. So, den Namen merken wir uns mal, der kommt dann immer mal wieder. Okay, als nächstes schauen wir uns die Dimension Ort an. So, die reingezoomte Karte, das ist Galiläa, Jesu Heimat, und die meiste Zeit hat er eben in Nazareth verbracht. Das ist dieser kleine Kringel da unten, seht ihr den? So einigermaßen, also es liegt so im Süden von Galiläa, so ein Bergdorf. Ganz in der Nähe lag die Hauptstadt von Galiläa. Kennt die jemand? Also ich habe es nicht gewusst. Ich freue mich, dass ihr auch so guckt. Nur die vorderste Reihe kann es lesen. Sepphoris. Das ist das, wo so ein, seht ihr das? Da oben drüber. Ja, super, danke schön. Also, Sepphoris war die Hauptstadt von Galiläa. Hat noch kein Mensch gehört, gell? Kommt tatsächlich im Neuen Testament nirgendwo vor. Interessanterweise, nebenbei bemerkt. Genau. Also, wenn Jesus zum Markt gehen wollte, ist er nach Sepphoris gelaufen, das waren so grob 5 Kilometer, oder nach Jaffa, das ist noch nicht auf der Karte, aber es ist so eine Kleinstadt in der Nähe, ähnlich weit weg. Gut. Um die Gegend um Nazareth herum war es ziemlich spärlich besiedelt. Nazareth, das ist jetzt keine historische Rekonstruktion, das ist eher so, kann man sich es ungefähr vorstellen. war ein kleines, armes Bergdorf. Es lag ziemlich hoch, so zwischen 350 und 380 Meter über dem Meer. So ähnlich wie Oberramstadt. Nur, egal. So, man schätzt die Einwohnerzahl auf 200. Ja, wir Bergdorf, gell? Ja, aber man muss ja da immer dann ausrechnen, dass es ja direkt vom Meer hochgeht. Ne? Bei uns ist die umliegende Landschaft ja höher. Na gut, also man schätzt die Einwohnerzahl auf 200 bis 400 Personen. In Nazareth lagen die Gassen ziemlich steil übereinander, also auf denen da Jesus jahrelang gelaufen ist. Und es gab keine gepflasterten Straßen, sondern nur so Trampelwege. Also im Winterregen wurde es zu einem ganz schönen Morast. Nazareth war wie viele Siedlungen in der Gegend eine Hangsiedlung. Warum? Warum hat man da so am Hang gebaut? Könnt ihr es euch vorstellen? Nö? Nee? Ha? Nee? Schön? Nee? Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, also der Talgrund war zu kostbar, um da zu bauen, weil man da Weizen und Gerste angebaut hat und sowas. Deswegen musste man die freihalten. Tatsächlich wurde in der Talsohle bei Nazareth auch so ein Tennenplatz zum Borfeln des Getreides gefunden. Weinpressen hat man auch gefunden. Also unterm Strich, Nazareth wurde auf jeden Fall ganz von der Landwirtschaft bestimmt. Das Dorf hatte gerade mal eine Wasserquelle. Ich vermute, die sah anders aus als da auf dem Bild. Das schaut mehr so nach einem Pool aus, aber egal. Nazareth war so ein Nest. Es hatte weder Stadtmauer, noch einen Markt, noch öffentliche Gebäude, nur so eine kleine, bescheidene Synagoge. Oberhalb der Siedlung hat man einen Friedhof gefunden. Und dass Nazareth ziemlich arm gewesen sein muss, merkt man auch daran, dass es mehrere Höhlenwohnungen gab. Also arme Menschen haben damals zu der Zeit durchaus noch in Höhlen gewohnt. Die waren dann hinten so ein bisschen wohnlich ausgestaltet. Vorne gab es so einen Vorbau. Aber solche Höhlen waren immer ein Zeichen der Armut. Nach Nazareth führte außerdem überhaupt keine Straße, kein Weg, nichts. Man konnte nur querfeldein nach Nazareth laufen. Von der Straße aus hat man Nazareth auch überhaupt nicht gesehen. Das lag hinter so einer Hügelkette versteckt. Wenn man es nicht gewusst hat, ist man einfach dran vorbeigelaufen. Nazareth war so unbedeutend, es kommt nirgendwo im Alten Testament vor, auch nicht im Talmud, also bei irgendwelchen jüdischen Schriftstellern, bei Flavius Josephus oder in irgendeiner außerbiblischen Quelle aus dem 1. und 2. Jahrhunderts. Nirgends ein Wort. Also wirklich, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr euch so ein Dorf ausgesucht hättet für euren Bundeskanzler. Wir haben Kronberg, Berlin. Na, Israel, ne? Ja. So, interessant ist, dass also Nazareth einerseits völlig abgelegen ist und unbedeutend, auf der anderen Seite lag es aber ganz in der Nähe von der Großstadt Sepphoris. Und außerdem noch in der Nähe der Via Maris. Also das war quasi die Autobahn im Nahen Osten. Das war die wichtigste internationale Handelsroute zwischen Ägypten und Mesopotamien. Sie führte ungefähr 10 Kilometer an Nazareth vorbei. Und die zweitgrößte Straße, Tiberias Sepphoris Akko, die führte nur 5 Kilometer vorbei. Logisch durch Sepphoris. Okay, also Jesus kannte dementsprechend nicht nur das Leben im Dorf, sondern auch die Großstadt und internationale Händler und sowas. Also er kannte beide Welten. Merkt man dann auch hinterher in den Gleichnissen. Nicht nur die Lage von Nazareth war besonders, auch seine Bewohner. Erst vor ungefähr 30 Jahren hat man herausgefunden, dass Nazareth vom hebräischen Wort Nezer oder so ähnlich kommt. Das bedeutet Spross, Anfang der Blüte. An was erinnert euch Spross? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ah, ja. Uns wird gleich warm ums Herz bei den Temperaturen. Weihnachtslied, ne, der Spross Isai. Erinnert ihr euch, ja? Also die Verheißung des Messias in Jesaja 11, dem Nachkommen Davids. Nazareth war also das Sprossdorf. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich ursprünglich in Nazareth bewusst nur Nachkommen Davids angesiedelt haben. Das Dorf war also stark jüdisch. Nicht, also Galiläa war ja sehr gemischt in der Bevölkerung, ziemlich gemischt. Also und, aber Nazareth wahrscheinlich rein jüdisch, zunächst mal. Gut, jetzt gucken wir ein bisschen die globale politische Wetterlage an. Wie waren die Lage, wie waren die Themen der Menschen zu Jesu, während Jesu Kindheit? Tatsächlich hatte Herodes der Große mit seinen gigantischen Bauprojekten die Bevölkerung von Israel wirtschaftlich ausbluten lassen. Weite Teile der Bevölkerung waren stark verarmt. Also viele, wenn nicht die meisten Menschen, waren im Grunde einfach damit beschäftigt, irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist definitiv anders als bei uns heute, ne? Aber dieses, weiß ich, wo mein Essen morgen herkommt, das ist, also, das sind existenzielle Probleme, die wir heute meistens nicht in dem Maße schieben, ne? Aber trotzdem. So, dazu kommen politische Spannungen. Israel war bekanntermaßen besetzt von den Römern und wirklich ganz, ganz Israel. Kein Dorf hat Widerstand geleistet. Wobei, da kommen wir später dazu, also der Klientelkönig Herodes der Große war am Ende seines Lebens ziemlich paranoid geworden. Der hat alle potenziellen, verdächtigen Konkurrenten aus dem Weg geräumt, hat ein ziemliches Blutbad angerichtet, auch innerhalb von seiner Familie. Seine Söhne hat er auch umbringen lassen. Und laut Lukas führte diese Paranoia auch zum Kindermord von Bethlehem. Und diesem Kindermord konnte die heilige Familie nur durch Flucht entgehen. Also Josef packte seine... Josef packte seine Familie ein und floh nach Israel, nach Ägypten, Ich vermute, er hat dort Zuflucht gefunden in der jüdischen Gemeinde vor Ort. So, was macht... Okay, was macht Flucht mit einer Familie? Denkt mal an die Angst, an die Bedrohung, die die Flucht auslöst. Die Familie hat eine mehrfache Verlusterfahrung durchgemacht. Der Verlust an Sicherheit, Heimat, Beziehung. Sie hatten einen Kulturschock, in einem anderen Land zu leben, mit anderer Sprache, Essen, Religion und so weiter. Und als Flüchtlinge waren sie vermutlich eher so das unterste Ende der Gesellschaft in Ägypten. Vielleicht gibt es ja bei euch in der Familie auch Fluchterfahrung und Erfahrung von Vertreibung. Und diese Erfahrungen bleiben über Generationen hinweg Teil der Familiengeschichte. Die sind so fundamental, so existenziell gewesen, dass die normalerweise nicht vergessen werden. Jesus und seine Familie hatten das Glück, dass sie nach dem Tod von Herodes wieder zurückkehren konnte nach Nazareth. Allerdings bedeutet es nicht, dass dann alles gut war und sie in Sicherheit leben konnten. Vielmehr gab es gewaltsame Konflikte, die häufig waren, und Jesus stand sie zum Teil direkt vor Augen. Deswegen schauen wir jetzt mal in die damalige Hauptstadt, nach Sepphoris. Und zwar, als Herodes starb, im Jahr 4 vor Christus, stachelte Juda ben Hesekia die Stadtbewohner von Sepphoris zu einem Aufstand gegen die Römer auf. Daraufhin ließ Publius Varus, der damalige Statthalter von Syrien, die Stadt völlig zerstören. Das war übrigens der gleiche Varus, der dann bei uns im Teutoburger Wald versagt hat. Der Varus. Nazareth beteiligte selbst nicht an dem Aufstand, Jaffa aber schon und wurde ebenfalls zerstört. Also ob Jesus und seine Familie das noch mitbekommen haben, die Niederschlagung des Aufstandes, lässt sich jetzt nicht sagen. Aber mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass diese Zerstörung und diese erschütternde Gewalterfahrung im kollektiven Bewusstsein der Bewohner dieser Gegend waren. Also auf uns übertragen wäre das ungefähr so, wenn Darmstadt in der Revolte zerstört werden würde. Und das hätte auch riesige Auswirkungen auf uns in Oberramstadt. Ja, also das kleinste Problem ist, da kann man nicht mehr einkaufen. Fragt mal. Naja, und, aber Arbeitsstellen gehen verloren. Und am schlimmsten natürlich Leute, die wir kennen, verlieren Angehörige oder ihr Leben selber. Also es ist, jeder kennt dann irgendwen, der da gestorben ist oder der da, ich weiß nicht, verletzt wurde, sonst irgendwas. Die allermeisten von uns haben das Glück, in einer stabilen Sicherheitslage aufgewachsen zu sein. Und trotzdem sind das traumatische Erfahrungen, die auch bei uns nur recht genau 80 Jahre her sind. Und die in anderen Gegenden der Welt an der Tagesordnung sind. Heute noch. So, also wenn die direkte Nachbarstadt von Jesus dem Erdboden gleichgemacht worden ist, Menschen da zu Tode gekommen sind, das muss Jesus beschäftigt haben. Eigentlich müsste Jesus schwer traumatisiert gewesen sein. Meine Hypothese ist, dass er aber in diesen schwierigen Zeiten auch Gottes Beistand erlebt hat und auch innere Heilung. Das ist meine persönliche Hypothese. Bestimmt hat er auch sich mit den Menschen in seiner Umgebung intensiv auseinandergesetzt. Er ist ja immer auf Menschen zugegangen und das hat er bestimmt auch schon in jungen Jahren gemacht. Er hat mit Waisenkindern gesprochen, er hat die Not der Witwen mitbekommen und so weiter. Und während seines öffentlichen Wirkens können wir sein tiefes Mitleid spüren mit den Menschen, die von Schicksalsschlägen getroffen werden. Sein Erbarmen für trauernde Witwen und Kinder von der Straße. Also ich finde, am erwachsenen Jesus kann man das spüren, wie er für die Menschen da ist, die es nicht so leicht haben. Außerdem bekommt vor diesem Hintergrund die Forderung von Jesus nach Feindesliebe eine deutlich größere Schärfe. Er wusste wirklich, was Feinde anrichten können. Okay, weiter in der Geschichte. Also Herodes der Große ist inzwischen gestorben. Nach einigen Konflikten übernimmt dessen Sohn Herodes Antipas die Regierung in Galiläa. Jetzt hat er eine neue Hauptstadt gebraucht und hat Sepphoris richtig ausbauen lassen. Das war jetzt seine Vorzeigestadt. Sepphoris wurde zu einer griechisch geprägten, blühenden Stadt, also damals modern. Und Josephus nennt die das Ornament, also der Schmuck von ganz Galiläa. Sepphoris lag auf einer Anhöhe und war weithin sichtbar. Die Straßen waren mit kostbarem gebrochenem Marmor ausgelegt. Es gab ein sehr großes römisches Theater auf einem Hügel, das so reingebaut, da haben so 4000 Leute Platz gefunden. Man hat vorne mehr Wohnhäuser aus dem 1. Jahrhundert gefunden. Es gab zwei Märkte, auf denen reger Handel mit regionalen Waren stattfand, also mit Keramik, Schmuck, Webstoffen, Nahrungsmitteln, also Weizen, Oliven, Weintrauben, Dörfisch. Durch diese Straßen, die wir da sehen, also da unten, das ist eine Straße, ist Jesus und seine Familie zum Markt gegangen. Und noch ein anderer Aspekt ist, dass der Adoptivvater Josef ja Tekton war, also Bauhandwerker auf Deutsch. Das waren Handwerker, die vor allem mit Stein und Holz gearbeitet haben. Also Zimmermann, da haben wir immer so einen Dachstuhl im Kopf. Das hat man ja damals gar nicht so gebaut. Die haben ja viel mehr mit Stein gebaut. Gab ja weniger Bäume. So. Und dieser Beruf reiht Josef und seine Familie in einem gewissen Sinn unter die Armen ein, also unter jene, die hart arbeiten müssen für ihren Lebensunterhalt. Allerdings setzt es ihn auch nicht an die allerunterste Ende der sozialen Leiter, also so schlimm war es auch nicht, aber schon hart arbeiten und ziemlich arm. So, man kann davon ausgehen, dass Josef und seine Söhne auch beim Aufbau von Sepphoris mitgearbeitet haben. Denn in dem kleinen Bergnest Nazareth haben die definitiv nicht genug Arbeit finden können, um ihre Familie zu ernähren. Womöglich sind sie auch weiter durch Galiläa gereist, um Arbeit zu finden. Man nimmt an, dass Josef auch starb, bevor Jesus öffentlich auftrat, da in keinem Evangelium später erwähnt wird. Das hätte dann Jesus zu einem Halbwaisen gemacht und als ältester Sohn hätte er die Aufgabe gehabt, den väterlichen Betrieb zu übernehmen und für seine Familie zu sorgen. So. Okay, jetzt werfen wir mal einen Blick in Jesu Familie. Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, wenn ich sage, Jesus wuchs als Sohn von Maria und seinem Stiefvater Josef auf. Ich will jetzt aber die Weihnachtsgeschichte nicht so sehr platt treten, weil Weihnachten kommt sowieso jedes Jahr viel zu früh. Aber Aber ein paar Eckpunkte sollten wir so ein bisschen im Kopf haben, wenn wir über die Kindheit Jesu sprechen. Also Maria war schwanger, als Josef sie heiratete, und das Kind war offensichtlich nicht von ihm. Durch die Heirat hat Josef Jesus rechtlich als seinen Sohn anerkannt. Er hat ihn quasi adoptiert, aber so dieser Makel eines unehelichen Kindes blieb trotzdem an ihm hängen. Das haben die Leute nicht vergessen. In Markus 6 lesen wir, was die Leute in seinem Heimatdorf noch über den Erwachsenen Jesus gedacht haben. Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen doch seine Brüder, Jakob, Josef, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Jüdische Kinder wurden eigentlich immer nach ihrem Vater benannt. Denn vorher, den wir hörten, Judah ben Hesekia, das heißt Sohn von Hesekia. Also hätten sie ihn eigentlich Sohn Josefs nennen müssen. So hören wir das auch an anderen Bibelstellen. Aber hier steht Sohn Marias. Das ist eine Beleidigung. Das heißt, wer der Vater ist, weiß man nicht so genau. Und tatsächlich gab es damals immer wieder junge Mädchen, die irgendwie schwanger wurden und man weiß nicht so genau von wem. Historiker sagen, unter der römischen Besatzung waren es keine geordneten Verhältnisse. Da gab es Landbesitzer oder Beamte oder irgendwelche Männer, die sich mal so ein junges Mädchen vorgeknöpft haben. Also die Lebensumstände für junge Mädchen im ersten Jahrhundert waren nicht so toll. Und also Sohn Marias ist eine Beleidigung, ne? Und das hängt ihm als Erwachsener immer noch an. In der damaligen Gesellschaft war eine unbekannte Vaterschaft eine Schande, ein schweres Los und für Mutter und Kind. Als Kind und Jugendlicher wird Jesus den Spott und auch die Verachtung zu spüren bekommen haben. Also wenn wir es beim Erwachsenen sehen, gehe ich davon aus, da haben sie ihn vorher auch nicht verschont. Trotzdem kann man an den biblischen Geschichten ablesen, dass Maria und Josef tiefgläubige Menschen waren. Seine Eltern haben ihm erzählt von den Verheißungen des Engels. Vor allem aber haben sie ihn unterwiesen im jüdischen Glauben. Jesus wuchs in einer Tora-treuen, frommen jüdischen Familie auf. Das ist zwar offensichtlich, tut uns aber mit unserer christlichen Brille manchmal ganz gut, drüber nachzudenken, denn Jesus war kein Christ. Jesus war ganz geprägt vom jüdischen Glauben, von jüdischen Riten, von jüdischen Festen und Wallfahrten. Jesus wurde an seinem 8. Lebenstag beschnitten und als Erstgeborener im Tempel ausgelöst, nach dem Gesetz. Seine Familie feierte jede Woche den Schabbat, er hat koscher gegessen, er sprach jeden Tag jüdische Gebete. Außerdem hatte er Geschwister, was wir jetzt gerade gelesen haben, deren Namen wir gehört haben, 4 jüngere Brüder und ein paar Schwestern. Die Söhne tragen auch klassische jüdische Namen, also da ist kein moderner griechischer Andreas dabei oder sowas. Wie sich Jesus mit seinen Geschwistern verstanden hat, kann man jetzt nicht so sagen. Ich würde vermuten, dass er ein bisschen eine Sonderstellung hatte in der Familie. Er war ja der Halbbruder zu den ganzen Geschwistern. Er hatte diese Verheißung über sein Leben. Er war der Älteste. Ich vermute, da gab es auch Neid und Streit, wie in jeder normalen anderen Familie auch. So. Und auch, man kann dann sehen, später während seines öffentlichen Wirkens, hatten die Geschwister eher ein distanziertes Verhältnis zu Jesus. Also die Brüder hielten ihn ja für verrückt teilweise. Ne? Da gibt es so eine Stelle in Markus 3 und so. Und Jesus ist da auch nicht so, ach komm, ich mein's doch nett und so. Nee, also ist dann so, nö, dann seid ihr halt nicht meine Geschwister. Und erst nach der Jesu Auferstehung finden sich unter den Jüngern auch seine Brüder. Ein kurzer Punkt zu Sprache und Bildung von Jesus. Als galiläischer Jude sprach Jesus im Alltag Aramäisch, eine verwandte Sprache zum Hebräischen. Das biblische Hebräisch wurde damals kaum noch gesprochen. Er kann es dennoch beherrscht haben, denn er hat ja die hebräische Bibel, den Tanach, gut gekannt und in den Synagogen Galiläas vorgelesen und ausgelegt. Ob Jesus Griechisch sprechen konnte, weiß man nicht so. Als Handwerker kann es gut sein, dass es nützlich war, wenn er rumgekommen ist. So, wir werfen mal einen Blick ins Familienleben noch ein bisschen genauer rein. Jetzt kommt endlich die Bibelstelle, auf die ihr wahrscheinlich die ganze Zeit wartet. Lukas 2, da finden wir den 12-jährigen Jesus im Tempel, ab Vers 41. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth. Doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei seinen Freunden und den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Gesetzeslehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Kennt ihr den Tonfall? Warum habt ihr nach mir gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und wurde ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Wie wirkt diese Szene auf euch? Also der erste Gedanke, den ich habe, ist, hey, Familien vor 2000 Jahren haben schon genauso funktioniert wie heute. Das Kind ist verloren gegangen, die Eltern suchen verzweifelt, sind total gestresst. Dann fragt einer, ey, wieso habt ihr den denn, warum merkt ihr das erst jetzt? Und dann sagen die, wir haben gedacht, der ist bei seinem Cousin Johannes, die hängen doch immer zusammen rum. Und dann war er da nicht und so. Also und dann finden sie endlich ihren Sohn und sagen, Kind, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wie kannst du das nur machen? Also ich fühle mich da komplett abgeholt. Könnte heute noch genauso ablaufen, abgesehen vom Smartphone. Aber sonst, die Geschichte ist so komplett aus der Elternperspektive erzählt, finde ich. Die ist, als würde es Maria erzählen oder so, ne? Ich kann da absolut mitfühlen und für unsere Spurensuche bedeutet das, dass Jesu Eltern ganz normale Menschen waren, die ihren Sohn geliebt haben, wie es Eltern tun. Das Familienleben wird meistens nicht so spektakulär gewesen sein. Also so nach dem Motto, Sohn Jesus schwebt herein, heilt erstmal den kranken Opa, bevor er dann das Brot fürs Abendessen vermehrt oder so. Ja, so ist es nicht gewesen, sondern es war sehr banal. Und sehr ein bisschen langweilig. Also Jesus hat sich wie alle Kinder mal das Knie aufgeschlagen und Streit gehabt mit irgendwem, hat sich von seinen Eltern trösten lassen. Er hat gespielt mit den Geschwistern und mal gestritten und keine Ahnung, vielleicht hat er ein Lieblingsessen gehabt oder sowas. Jesus musste auch seinen Eltern helfen, er musste sich ja da einbringen. Ne? Und er musste lernen, ihm ist nicht alles zugefallen. Und in so einem Lernprozess passieren auch Fehler. Und man muss sich mal durchbeißen. Thema Herausforderung, ne? Da musste Jesus auch durch. Ganz vieles in Jesu Kindheit war ganz normaler Familienalltag. Es gibt aber auch Ungewöhnliches in der Szene. Wie hätte jetzt damals so ein Zeitgenosse, auch sagen wir mal Rom oder so, reagiert auf die Story? Also die hätten gesagt, völlig unmöglich, ihr wollt uns auf den Arm nehmen. Quatsch. Die Szene war zu der Zeit weltweit völlig undenkbar. Und zwar aus dem einfachen Grund, so ein einfacher Handwerkersohn kann lesen. Und nicht nur das, er war so belesen und gebildet, dass er mit führenden Gelehrten diskutieren konnte. In keiner antiken Kultur hatten die unteren Schichten Zugang zu Bildung. Mir blutet das Herz. Also, und das blieb über viele, viele Jahrhunderte so. Das dürfen wir heute nicht vergessen. Unsere Brille heute, ja klar, er kann lesen, alles klar. Es gab nur eine Ausnahme. Im antiken Israel wurde den meisten Jungen Lesen und die Tora beigebracht. Also die Tora, die ersten 5 Bücher Mose, der wichtigste Teil in der jüdischen Bibel. Man muss sich klar machen, dass das ein verarmtes Land war und dass das Lesen, also das Bibellesen, hat ja jetzt keinen wirtschaftlichen Vorteil gebracht. Die Jungs haben viel Zeit damit verbracht, lesen zu lernen, Texte auswendig zu lernen, zu diskutieren. Und die haben während der Zeit nicht gearbeitet. Umso bemerkenswerter ist der einmalige Stellenwert der Heiligen Schrift in der jüdischen Kultur. Das gab es sonst nirgendwo. Ich vermute, oder so ist es wahrscheinlich und plausibel, also die Eltern von Jesus werden ihn zum Lernen beim örtlichen Rabbi in Nazareth geschickt haben. Allerdings hat Jesus keine höhere Bildung, also keine weiterführende Tora-Schule oder sowas mitgemacht. Denn in Johannes 7 sagen dann die Zuhörer, wie kann dieser die Schrift verstehen, obwohl er sie nicht gelernt hat. Na, da gibt es nochmal so, also Paulus von Tarsus, der hat dann die Akademie besucht. Na, das ging dann irgendwie noch weiter, die Bildung. So weit kam es bei Jesus nicht. Er muss, also zwei Sachen, entweder sein Rabbi vor Ort war zufällig total gut gebildet und hat alles ihm beigebracht, oder er hat auch sehr viel selber erlesen, vielleicht auch beides. Auf jeden Fall müssen ihn seine Eltern dabei unterstützt haben und ihm Freiraum gegeben haben, die Zeit gegeben haben, sich damit auseinanderzusetzen. Der 12-jährige Jesus überrascht die Gelehrten durch zwei Dinge. Das eine ist sein Wissen. Also Jesus kennt sich hervorragend aus in der hebräischen Bibel. Und dieses Wissen wird er später nutzen, wenn er mit den Schriftgelehrten schlagfertig diskutieren wird. Zum anderen beeindruckt er durch seine klugen Antworten und Fragen. Das legt für mich nahe, dass er die traditionelle Auslegung zwar kennt, aber darüber hinausgeht und eigene Interpretationen entwickelt. Das sehen wir dann auch so in der Bergpredigt. Ne? Dann zitiert er irgendwas von Mose, dann sagt er, ihr habt aber gehört, man soll das so und so machen, also die traditionelle Auslegung. Und dann bewertet er das, sagt es dann entweder noch schärfer oder sagt, naja, das passt eigentlich nicht, guck mal. So und bewertet es jedenfalls. So. Und auch während seinem öffentlichen Wirken treffen wir immer wieder auf Jesus, der mit den Gelehrten diskutiert. Ein weiterer interessanter Aspekt in der biblischen Geschichte ist die Lebensphase des jungen Jesus. Er ist 12 Jahre. Normalerweise ist die Bar Mitzwa, also diese Konfirmation oder so, ja, GU-Abschluss, mit 13 Jahren. Und das ist noch offensichtlich davor. Und 12 Jahre, der Junge steckt in der Pubertät. Experten sagen, dass die Pflegekinder eine doppelte Pubertät durchmachen und sich intensiv auseinandersetzen, sowohl mit den Pflegeeltern als auch mit den leiblichen Eltern. Also wer bin ich, wo komme ich her, die Frage stellt sich doppelt. Scheinbar macht Jesus gerade so einen Prozess durch. In Vers 49 lesen wir, warum habt ihr mich gesucht? Fragt er, ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Also abgesehen davon, dass das so eine Antwort ist, die wie vom anderen Stern ist. Also wirklich, die leben dann manchmal so in ihrer eigenen, also Jesus hat so ein bisschen in seiner eigenen Welt auch gelebt, jetzt mal. Ne? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Man kann auch übersetzen, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich mich mit den Dingen meines Vaters beschäftigen muss? Also Jesus grenzt sich hier ganz klar ab. Der 12-jährige Bub sagt Josef ins Gesicht, du bist nicht mein Vater, das ist Gott. Autsch. Also, das ist ganz schön provokant, finde ich. Also, schon mit 12 Jahren lässt Jesus sich nicht vereinnahmen, auch nicht durch seine Familie. Ich finde, das ist so eine Souveränität, die er da schon zeigt. Die blitzt da zum ersten Mal auf. Später sehen wir die immer wieder in seinem Wirken, auch gegenüber Pilatus und sowas. Der lässt sich einfach nicht einschüchtern oder sowas, ne? Sondern er ist da souverän. Auch als Erwachsener hat er teilweise provoziert, indem er am Schabbat geheilt hat oder sowas. Ne? Das hätte er jetzt auch vermeiden können. Aber er ist da einfach souverän und sagt, nö, mir ist der Mensch wichtiger, als dass ich jetzt Probleme kriege. Gut. So, jetzt können wir mal zusammenfassen. Wir erinnern uns an das Projekt Messias. Wir haben überlegt, was hat Jesus geprägt, welche äußeren Faktoren haben ihn beeinflusst und vergleichen das jetzt mal mit dem Bundeskanzlerprojekt. Also, Zeitpunkt, ich vermute, wir hätten stabilere politische Verhältnisse und weniger Armut ausgewählt für unseren Bundeskanzler. Instabile Verhältnisse ist immer wackelige Sache. So, Heimat, keiner hatte so ein Dorf, ne? Familie, da sind wir schon sehr nahe dran. Ja, Ältester von ein paar Geschwistern. Großfamilie hat keiner gesagt. Aber ja, war eine normale Familie damals, sagen wir so. Herausfordernd war es bestimmt auch. Ausbildung, ja, staatliche Schule war nichts, ne? Aber sowas in der Art. Also eine andere Schule gab es ja eh nicht. Hat aber nicht studiert. Na, also so weit ist er nicht gekommen. Beruf, da kommen wir beim Handwerker ganz gut hin. Comedian war es leider nicht. Aber ein bisschen dichter war er auch. Ne? Naja gut. Okay, also unterm Strich gab es, wie in eurem Leben auch, positive Faktoren, belastende Faktoren und so weiter bei Jesus. Ne? Also fürsorgliche Eltern, positiv, schwierige Verhältnisse, bestimmt belastend. Ganz großer Einfluss in Jesu Leben war der jüdische Glauben. Und da merkt man auch in dem, wie er argumentiert, dass er da ganz tief geprägt ist von den Denkweisen, den Gebeten. Und ich glaube, Jesus kann man gar nicht so in der Tiefe verstehen, wenn man sich damit nicht ein bisschen auseinandersetzt. So. Okay. Also wir waren heute Jesus auf der Spur und haben versucht, seine Biografie ein Stück weit zu rekonstruieren. Aber natürlich wird unser historisches Bild nicht scharf. Viel besser wird es jetzt nicht. Na? Es bleibt vieles im Ungewissen, was wir nicht wissen. Ja? Wer waren noch so seine Freunde? Wer hat ihn da noch geprägt? Seine Zeit als Handwerker? War ein geschickter Handwerker oder so? Weiß man nicht. War oft krank? Keine Ahnung. Es war trotzdem das Ziel, so dem historischen Jesus ein bisschen näher zu kommen und das so konkret wie möglich zu erfassen. Ich hoffe, ihr fandet unsere Zeitreise nach Galiläa so spannend wie ich und habt Lust auf die nächsten Sonntage. Aber welche Bedeutung hat das Ganze jetzt denn für uns, was wir gehört haben? Was sagt uns das über den Regisseur hinter den Kulissen? Was war sein Ziel? Und ich würde sagen, unterm Strich hat es Jesus nicht einfach gehabt. Vermutlich viel schwerer als wir alle hier im Raum. Na? Also, vereinfacht gesagt, aber trotzdem. Und Gott hat nicht den bequemen Weg gewählt für Jesus. So den sicheren Weg. Jesus ist einfach Prinz in so einem Königspalast und muss warten, bis er in der Erbfolge drankommt. Fertig. Nee, gar nicht. Sondern genau das Gegenteil ist ja passiert. So, und warum jetzt der ganze Stress? Oh, das hätte ich mal einblenden sollen vorher. Warum musste Jesus es so schwer haben? Das ist doch komisch. Finde ich nicht? Also meinen Kindern hätte ich es einfacher gewünscht, gewählt, wenn es ginge. Okay, stellen wir uns mal vor, Jesus wäre als Prinz im Königshaus geboren. Okay? Und jetzt stellt euch mal sein öffentliches Wirken vor. Das wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Wäre Jesus in einem Palast zur Welt gekommen, wie hätte er Gottes Liebe den unterdrückten Menschen weitergeben können? Wie hätte er denen nahe sein können, die Schicksalsschläge erlebt haben? Wie hätte er Menschen auf Augenhöhe begegnen können? Den Bauern, den Fischern, den Bettlern, den Prostituierten, den Ausgestoßenen und den Menschen mit Behinderung? Den Menschen, die Familienmitglieder verloren haben? Den unheilbar Kranken? Den ganz normalen Leuten? Für diese Begegnung ist Jesus auf die Welt gekommen. Nur so konnte Jesus mit seinem Leben die Zugewandtheit Gottes zu den Menschen zeigen, sein Mitgefühl, seine Hilfe, seine Freundlichkeit, seine rettende Liebe. Das, was wir vorhin auch im Psalm gehört haben. Gottes Herz schlägt da bei den Schwachen, bei denen, die unterdrückt sind, die Probleme haben. Jesus bringt Hoffnung gerade da, wo er hingeht. Jesus hat sich auch ganz identifiziert mit uns Menschen. Jesus hat sich in unsere Schuhe begeben und hat unser menschliches Leben mit allen Höhen und Tiefen mitgemacht. Er weiß, wovon du redest, wenn du betest. So ist Gottes Idee. So hat er sich seinen Messias, seinen Erretter für die Menschen gedacht. Gott hat versprochen, dass er denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Und da bekommen wir so diese leise Ahnung, wofür Gottes Herz schlägt, seine Leidenschaft für die Menschen. Also Jesus hat so seine himmlische Herrlichkeit abgestreift. Hey, und dann möchte ich ihm am liebsten zurufen und sagen, hey, komm, das ist schon schlimm genug, Jesus. Es reicht doch. Geht nicht so ein bisschen Komfort, also wenigstens ein gutes Leben auf der Erde? Und es ist, als würde Jesus dann antworten, ach was, das ist alles unwichtig. Ich will bei euch Menschen sein. Könnt ihr das so ein bisschen spüren? Also so ein bisschen so einen Eindruck haben? So. Jesus will bei dir und bei mir sein. Gott wurde Mensch für uns. Das ist ein ganz tiefes Geheimnis, das unsere Vorstellungskraft übersteigt. Es sind nur drei Worte, aber wir erahnen nur so ein bisschen was davon. Und es fasziniert mich. Also wir können nur mit offenem Mund dastehen und staunen. Und es tut uns gut, immer wieder darüber nachzudenken. Wenn wir davon berührt werden, sortieren sich von ganz alleine die Prioritäten in unserem Leben. Besser wird's nicht. Amen.